Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio für Sie Bernhard Kempf. Hallo. Schon wieder eine Razzia gegen die organisierte Kriminalität in Berlin und auch in Brandenburg. Es geht um Drogenhandel im großen Stil. Hundertschaften der Polizei durchsuchten Häuser, Wohnungen und Läden in Neukölln, aber auch in anderen Stadtteilen Berlins. Aber die Beamten waren auch in Neuhardenberg in Brandenburg unterwegs. Die Einzelheiten hat Inforadio-Reporter Martin Adam.
Berlin, Neukölln, Wildenbruchstraße. Die begehrte Lage zwischen Sonnenallee und Kanal. Ein sanierter Altbau, im Erdgeschoss ein Restaurant und ein Spätkauf. In direkter Nachbarschaft die Polizeidirektion 5. Und die Polizei ist da, seit dem frühen Donnerstagmorgen. Nicht die von nebenan, sondern Bundeskriminalamt und das Berliner LKA sind angerückt. In schwerer Montur und maskiert stehen etliche Beamte unten vor dem Haus. Oben werden Türen geöffnet und Räume durchsucht. Eine weitere Razzia gegen kriminelle Berliner Großfamilien. Worum es geht bei den Ermittlungen, erklärt Oberstaatsanwalt Thorsten Kleut Stunden nach der Razzia.
Es geht um Betäubungsmittelhandel, Waffenhandel, Handel mit Kriegswaffen und es geht um Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch. Darüber hinaus gab es noch einen dritten Komplex. Das war ein Ergebnis aus einem sogenannten Koks-Taxi-Verfahren. Und da in allen drei Komplexen es inhaltliche und personelle Überschneidungen gab, haben wir uns entschlossen, heute alle drei Komplexe gleichzeitig umzusetzen.
Oder, wie er sagt, die ganze Bandbreite der organisierten Kriminalität. 500 Polizeibeamte von BKA und den LKAs Berlin und Brandenburg haben 20 Wohnungen in Berlin und zwei Objekte in Brandenburg durchsucht, um Beweise zu finden und zwei Männer festzunehmen, 44 und 22 Jahre alt. Beide gehören mutmaßlich zur Familie Remo. Mitglieder dieser Familie wurden wegen des Diebstahls einer 100 Kilogramm Goldmünze aus dem Bode-Museum verurteilt. Andere werden verdächtigt, in das grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen zu sein. Den Festnahmen heute gingen verschiedene Ermittlungskomplexe voraus, so der Oberstaatsanwalt. Zum einen waren im November 2020 Mitglieder arabischer und tschetschenischer krimineller Gruppen mit Messern aufeinander losgegangen, unter anderem vor dem Haus in der Wildenbruchstraße. Zum anderen haben die Ermittler Zugang zu einem sehr ergiebigen Stapel Chatnachrichten bekommen.
Die Datensätze, die von den französischen Behörden erlangt worden sind, dann über das Bundeskriminalamt jetzt auch zu uns gekommen sind, diese Datensätze sind extrem hochwertig. Es geht um Drogenhandel, um Waffenhandel in einer Größenordnung, die nicht unerheblich ist.
20 Millionen Nachrichten, allein von April bis Juni 2020. Und offenbar haben sich die Beteiligten im verschlüsselten Messenger EncroChat mit eigens modifizierten Handys sehr sicher gefühlt. Sie hätten dort außergewöhnlich offen kommuniziert, so die Ermittler. Aus dem Haus in Neukölln wird irgendwann ein Mann abgeführt. Er trägt eine Decke über dem Kopf, um nicht erkannt zu werden. Das wird nicht die letzte Festnahme gewesen sein. Ab jetzt, sagt Thorsten Kleut später, werde es deutlich mehr EncroChat-Verfahren geben.
Großrazzia gegen die Clanszene in Berlin und Brandenburg, Martin Adam informierte. Wenn am Montag für einen Teil der Berliner Grundschüler wieder der Präsenzunterricht beginnt, dann soll es für sie auch wieder ein Mittagessen in der Schule geben. Das jedenfalls hat Bildungssenatorin Sandra Scheres im Abgeordnetenhaus zugesichert aus der Redaktion für Landespolitik, Kirsten Buchmann.
Die Schulen können den Schülern demnach zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr ein Schulmittagessen anbieten. So sei es mit den Caterern abgesprochen, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheres. Auch im Wechselunterricht sei den Kindern damit ein Mittagessen garantiert. An Grundschulen kehren am Montag Schüler der Klassen 1 bis 3 in den Unterricht zurück, im Wechsel in geteilten Lerngruppen. Für die Zeit, in der die Schulen nicht komplett geöffnet sind, gibt es laut Scheres darüber hinaus Initiativen einiger Bezirke. Sie ermöglichen es Familien, Essen abzuholen.
Autos sollen in der Berliner Innenstadt nur noch fahren, wenn es unbedingt nötig ist. Das will die Initiative Berlin autofrei erreichen. Jetzt hat sie ihren Gesetzentwurf für ein Volksbegehren vorgelegt. Der RBB-Reporter Thorsten Gabriel.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Autos in der Innenstadt nur noch dann zum Einsatz kommen, wenn sie nötig sind. Handwerksbetriebe und der Wirtschaftsverkehr etwa bekämen dauerhafte Ausnahmegenehmigungen, genauso wie mobilitätseingeschränkte Menschen. Und auch die Krankenschwester, die von der Nachtschicht nach Hause wolle, dürfte das Auto benutzen, betont die Initiative. Unterm Strich gehe es aber darum, auf das Auto als Verkehrsmittel weitgehend zu verzichten. Der Senat hat jetzt 2 Monate Zeit für seine amtliche Kostenschätzung des Vorhabens. Ab April will die Initiative dann im ersten Schritt 20.000 Unterschriften sammeln. Zu einem Volksentscheid könnte es im übernächsten Jahr kommen. Bei einem Erfolg sieht der Gesetzentwurf eine Übergangsfrist zur Umsetzung von 4 Jahren vor.
Und wir bleiben gleich beim Thema Auto, denn viele Berufspendler in unserer Region sind auf ihren Wagen angewiesen, nutzen aber auch schon die öffentlichen Verkehrsmittel. Der ADAC Berlin-Brandenburg fordert deshalb, das Angebot an Park-and-Ride-Parkplätzen deutlich auszubauen. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen.
Doppelt so viele Stellplätze und das am besten schnell. Das ist eine zentrale Forderung des ADAC Berlin-Brandenburg, sagt Volker Krane, Vorstand für Verkehr.
In den letzten 20 Jahren hat sich die Pendlerzahl um 58% erhöht und das zeigt, dass das Thema virulent ist.
Potenziale sieht der ADAC etwa in Schönefeld, Birkenwerder oder Erkner. Manche dieser Standorte werden bereits genutzt, sagt Matthias Regner, Leiter Verkehr und Technik.
Erkner wäre für mich sozusagen der Top-Secret-Park-and-Ride-Parkplatz. Eigentlich ist es schon Park-and-Ride, wenn wir ehrlich sind. Wir haben hier wahnsinnig viel Platz. Wir haben sogar eine Toilette, wir haben Behindertenparkplätze, wir haben Fahrradabstellmöglichkeiten. Was einfach fehlt, ist Park-and-Ride-Beschilderung.
Aber neue Flächen für Stellplätze zu finden, ist oft ein Problem. Denn bahnhofsnahe Gelände werden meist von Tochtergesellschaften der Bahn verwaltet, sagt Volker Krane.
Es ist extremst schwer und das haben mir auch gerade die Errichter und Betreiber von diesen Fahrradparkhäusern in Oranienburg und Berlin berichtet. Es ist extremst schwer, von dieser Gesellschaft Flächen zu erwerben. Häufig sind die Flächen kontaminiert und es ist ein ganz knallhartes Marktprinzip, was dadurch gefochten wird. Es ist also nicht möglich, einen privilegierten Erwerb zu organisieren auf der derzeitigen Situation für solche infrastrukturwichtigen Projekte.
Das müsste dringend geändert werden. Hier sei der Bund in der Pflicht. Aber auch auf kommunaler Ebene liegen Steine im Weg, denn letztlich entscheiden die Kommunen, was bei ihnen entsteht und was nicht. Und Pendler sind vergleichsweise unattraktiv. Sie bringen Verkehr, keine Gewerbesteuer. Aus Sicht Kranes müssten hier Anreize geschaffen werden, etwa über einen Bonus vom Land.
RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen berichtete. 2012, da wollten die Potsdamer Juden in ihrer neuen Synagoge hinter dem Filmmuseum feiern. Doch mehr als eine Baugrube ist bis heute nicht zu sehen. Der Dauerstreit über das Projekt zieht sich hin. Noch in diesem Jahr aber soll es nun endlich losgehen mit dem Bauen. Brandenburgs Kulturministerin Schüle hat jetzt die Pläne vorgestellt und RBB-Reporterin Astrid Flügge hat zugehört.
Eine sichtlich gut gelaunte Ministerin war am Bildschirm zu erleben. Dank ihrer Beharrlichkeit im Verbund mit den jüdischen Partnern auf Bundesebene, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und dem Vorstandsvorsitzenden der Zentralen Wohlfahrtsstelle, Abraham Lehrer, konnte ein neuer Fahrplan für die jüdische Synagoge in Potsdam entwickelt werden. Freudig verkündet Manja Schüle den Baubeginn noch in diesem Jahr.
Wir werden die Synagoge, wie im Koalitionsvertrag versprochen, in dieser Legislaturperiode an die Jüdinnen und Juden in Brandenburg zu nutzen. Übergeben können. Und es ist mehr als überfällig. Mehr als 75 Jahre nach der Shoah, mehr als 30 Jahre nach der Wiedergründung der ersten jüdischen Gemeinde im Land Brandenburg haben die Jüdinnen und Juden einen Anspruch auf ein religiöses und ein kulturelles Zentrum im Herzen unserer Landeshauptstadt.
Mehr als überfällig ist es auch aus bundesdeutscher Sicht, dass in Potsdam die viel diskutierte Synagoge nun endlich gebaut werden kann, meint auch Zentralratspräsident Josef Schuster.
So wird damit in Anführungszeichen eine Lücke geschlossen, denn Potsdam ist bislang die einzige Landeshauptstadt, die keinen eigenen klassischen Synagogenbau besitzt.
13,7 Millionen Euro wird das neue jüdische Zentrum in Potsdam kosten. Steigende Baukosten und höhere Sicherheitsanforderungen führt der Architekt dafür ins Feld. Erst am Dienstag hatte das Landeskabinett dafür grünes Licht gegeben. Das Land errichtet das Gebäude, versichert sich aber der jüdischen Kompetenz durch die zentrale Wohlfahrtsstelle, die seit Jahrzehnten in Potsdam aktiv ist.
ZWSD und Zentralrat stellen sicher, dass im Planungs- und Bauprozess jüdische Belange entscheidend berücksichtigt werden, etwa bei der sakralen Gestaltung des Innenraums. Und sie sorgen dafür, dass das Synagogen- und Gemeindezentrum nach Fertigstellung allen Jüdinnen und Juden offen steht.
In Kürze soll eine Vereinbarung zwischen dem Land und den jüdischen Bundesverbänden die noch ganz frischen Absprachen besiegeln. Sie münden nach Bauabschluss 2024 in eine Stiftung, die dem Landesverband der Juden in Brandenburg übergeben wird. Er soll dann allen jüdischen Gemeinden die Potsdamer Synagoge zur Verfügung stellen.
Und zum Schluss noch eine Meldung aus der Welt der Tiere. Im Berliner Zoo, da haben die Gorillas für Nachwuchs gesorgt. Anfang der Woche schon hat Gorilladame Bibi ein Baby zur Welt gebracht. Das gab es in Berlin zuletzt vor 16 Jahren. Inforadio-Reporter Markus Streim, der hat das Neugeborene schon gesehen, zumindest auf einem Foto.
So klein, dass es die Mutter auf einer Hand tragen kann, klammert sich das Baby an die Brust von Mama Bibi. Rosagraue Haut schimmert unter dem dünnen Rückenfell hervor, süße Falten bilden sich im Gesicht und am Nacken. Erste Eindrücke vom Gorilla-Nachwuchs, die selbst Zoodirektor Andreas Knierin bisher nur von wenigen Bildern bekommen hat.
Dass das Kleine schon ganz trocken geleckt war und dass es an der Brust war und dass es schon ein bisschen agil war. Und das ist auch das Typische, das braucht immer so ein paar Stunden nach der Geburt, bis die Kleinen sich irgendwo festhalten können und ein paar Reflexe auch entwickeln.
In der Nacht zu Montag war es soweit. Nach mehr als 8-monatiger Schwangerschaft brachte Gorilladame Bibi ihr erstes Baby zur Welt. Gut 2 Kilogramm schwer. Genau weiß man das nicht. Pfleger und Arzt schauen nur aus der Ferne zu. Stolzer Beobachter sicher auch der Vater, Silberrücken Sango. Vor 2 Jahren ist er für den unfruchtbaren Ivo nach Berlin geholt worden. Der Nachwuchs im Zoo war also kein Zufall.
Eine deutlich geplante Ehe. Und man muss auch noch dazu sagen, Sango ist deutlich jünger übrigens als Bibi. Ja, Sango ist 16, das ist so beginnendes Alter eines Silberrückens. Da hat er also wirklich noch was vor sich. Und die Bibi ist 24. Also da kann man schon so sagen, da hat sich aber die ältere Gorilladame einen jungen, schicken Mann geschnappt.
Nun müssen sich die Gorillas im Berliner Zoo neu orientieren, denn zur Familie gehören auch noch 2 weitere Weibchen. Sie alle sollen jetzt möglichst ungestört bleiben, damit das Kleintier gesund aufwachsen kann. Wann die Berliner schließlich am neuen Familienglück im Affenhaus teilhaben können, ist unklar. Der Innenbereich ist zurzeit für Besucher ohnehin noch geschlossen und ins Freigehege kommen die Tiere erst, wenn es noch wärmer wird. Aber schon im März könnte es soweit sein, glaubt Zoodirektor Andreas Knierim.
Wir schätzen jetzt noch so 3-4 Wochen. Sicherlich muss man dann noch warten. Und wenn die Witterungsbedingungen es zulassen, dann machen wir es auf. Ob wir bis dahin Häuser schon geöffnet haben können bezüglich der Corona-Lage, ich wage es zu bezweifeln.
Aber auch draußen könnten die Besucher das Gorilla-Baby ja bestaunen. Und über den künftigen Namen, er sollte wie üblich kurz und prägnant sein, dürfen sich die Berliner schon jetzt Gedanken machen. Allerdings ist noch unklar, ob dieser männlich oder weiblich sein soll.
Inforadio-Reporter Markus Streim war das über den Gorilla-Nachwuchs im Berliner Zoo. Und Sie haben es gehört, Sie haben noch jede Menge Zeit, sich einen schönen Namen für das neue Gorilla-Baby auszudenken. So war der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon war Bernhard Kempf und nachhören können Sie das alles auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.